Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
Ja, hallihallo, willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeine. Diesmal mit dem Motto, das halbe Dutzend, 6:0 in Darmstadt. Was für ein Spiel, was für ein völlig überraschendes Ergebnis, ich hätte es nicht geglaubt. Vor Ort angeschaut hat sich das mein Kollege Johannes Graf, hallo.
Servus.
Mein Name ist Florian Eiserle und ich bin immer noch überrascht von einem FCA, wie ich ihn eigentlich nicht kenne, möchte ich fast sagen. Also wir haben ja noch in der Vorwoche darüber gesprochen, dass du gegen Abstiegskandidaten immer so spielst, wie du halt immer gespielt hast, das Hinspiel sogar 1:2 gegen Darmstadt verloren hast und dann sowas. Wie ist denn das bitte zu erklären?
Ich würde sagen, ganz normales Auswärtsspiel des FC Augsburg, oder hast du das jetzt nicht? Also ich weiß jetzt nicht, was da so außergewöhnlich
ein ganz
war.
Ganz normaler Dienstag im Büro war das, genau.
Nein, im Ernst, es war natürlich schon außergewöhnlich, was sich da zugetragen hat in diesem Stadion am Böllenfalltor. Die Fans und die Zuschauer von Darmstadt, die waren ziemlich erwartungsfroh vor dem Spiel. Haben sich gedacht, ja, gegen Augsburg, da kann man den Turnaround schaffen. Der FCA hat ja auch in der Vergangenheit immer sich dadurch hervorgetan, dass er gerne mal der Aufbaugegner ist. Aber am Samstag war das komplett ein ganz anderes Spiel. Kam natürlich dazu, dass eigentlich alles von Anfang an für den FCA gelaufen ist. Allein schon nach, ich glaube, 61 Sekunden waren es, als Yannick Müller vom Darmstadt diesen Querpass spielt, Wahnsinn. Wo selbst jeder Amateurtrainer sagen würde, niemals darfst du diesen Pass so spielen.
Irre, ja.
Und Philipp Titz hat das dann eiskalt ausgenutzt und es folgten ja dann weitere Fehler. Ich denke da an das 3:0 von Demirovic, war ja genauso katastrophal, was Kiasula da macht. Also
Klaus Kiasula, der Helmklaus, schon, ne? Der Helm- und Kartenklaus. Ja, aber
es lief schon wirklich ganz, ganz gut für den FC Augsburg. Andererseits muss man einfach auch erstmal in 28 Minuten 5 Tore schießen und sie haben es einfach gnadenlos ausgenutzt. Entsprechend doch kein ganz so gewöhnliches Auswärtsspiel des FC Augsburg.
Not quite, wie der Engländer sagen würde. Not quite. Ja, aber wenn du das erste Tor ansprichst, also natürlich spielt Müller diesen unfassbaren Fehlpass, den du wirklich, wo du auch in der B-Klasse dafür ausgewechselt wirst, eigentlich umgehen. Aber ich habe mir die Szene nochmal angeschaut, da sind tatsächlich aber auch 4 Augsburger gegenüber 6 Darmstädtern rund um den Ballbereich. Ja, also und davon sogar 2 im Strafraum. Also das nach einer Minute, das ist schon auch eine Ansage, wie wir sie nicht immer gegen solche Mannschaften gesehen haben. Ich erinnere an das Hinspiel, wo man so getan hat, als ob Darmstadt Inter Mailand ist oder sowas. Und da hat sich das einfach ausgezahlt, dass du so aggressiv, so dominant und so fordernd in dieses Spiel gegangen bist. Und dann wird das halt einfach mal belohnt, dass dann natürlich Müller den Querpass auf Tietz spielt, der völlig frei ist und auch wirklich punktgenau auf Tietz diesen Ball spielt. Das ist wirklich unglaublich. Also da keine Ahnung, was da im Vorbereitungstee der Darmstädter drin war, wie viel Cognac-Flaschen da verrührt worden sind. Aber da lief ganz schön vieles daneben. Aber, wie du sagst, der FC Augsburg muss das auch ausnutzen. Da musst du erst mal da stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hört sich jetzt an wie eine Phrase, ist es auch. Aber das, ja, das ist schon aussagekräftig, weil du sagst, du musst erst mal so aggressiv da vorne zu Werke gehen. Ne?
Aber das war genau der Ansatz und das war auch der richtige Ansatz, diese Darmstädter von Beginn an sofort unter Druck zu setzen. Und man hat dann auch gemerkt, die Spieler der Darmstädter, die waren total überfordert mit dieser Situation. Also es war wirklich Wahnsinn, wie die unter diesem Druck, der auf ihnen lastete. Das war ja mit so die letzte Chance nochmal, sich da unten rauszubewegen. Überall, egal wo man hingehört hat, jeder hat gesagt, wenn wir Augsburg zu Hause nicht schlagen, wen sollen wir dann überhaupt noch schlagen? Und genau das war das Richtige. Die Spieler sind damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Der FCA hat es gnadenlos ausgenutzt und das war genau der richtige Ansatz, da aggressiv drauf zu gehen, anzugreifen. Und das lässt sich ja durchaus auch auf die Situation übertragen, die Torup so vor dem Spiel beschrieben hat. Man hat sich so überlegt, wo geht es eigentlich hin jetzt momentan? Jetzt haben wir Freiburg zu Hause geschlagen, jetzt fahren wir nach Darmstadt. Die Voraussetzungen sind bestens und ich glaube, das war genau das richtige Zeichen, das der FC Augsburg hier gesetzt hat, dass man da wirklich so aggressiv, angriffslustig zu Werke ging und dafür ist man dann auch mit dem höchsten Auswärtssieg, den der FCA bisher in der Bundesliga erzielt hat, dann belohnt worden.
Kann es sein, dass das alles das Aufgehen eines ganz großen Planes von Beginn an war, dass man gesagt hat, man spielt über Jahre fast hinweg gegen Abstiegskandidaten den größten Graupe zusammen um die Darmstädter in Sicherheit zu wiegen und sie glauben zu lassen, sie hätten an diesem Samstag eine Chance und dann aber das eigentliche Gesicht zu zeigen.
Bestimmt, das war der geniale Mastermind, super Plan, der dahinter steckte, und dafür muss man sagen, Chapeau FCA, gelungen. Mhm.
Du meinst, irgendwo im Süden Augsburgs sitzt Enno Maaßen und streichelt seine Katze und in seinem Ohrensessel und glaubt, dass sein Plan aufgegangen ist. Also insofern, wenn es so war, vielen Dank. Ja. Ja. Nee, stark. Also auch, ich glaube, das tut so vielen Spielern so gut. Also so viele Spieler haben da kommen wir gleich noch dazu, wer da alles welchen Rekord aufgestellt hat. Aber Vargas hat endlich mal ein Tor und war wirklich auch überragend. Dieses, ich glaube, beim 3-0 war es, wenn ich mich da jetzt nicht vertausche. Doch, ja. Nee, beim 4-0 war es, dass er sich den Ball da auch erkämpft hat. Der ist rangekommen, hat ihn dann gespielt und zimmert das Ding dann auch rein. Und dann hast du Tietz, das tut ihm sowieso gut, 2 Tore und dann natürlich auch Damen, aber es war für in vielerlei Hinsicht ein Befreiungsschlag, was da stattfand.
Ja, absolut. Also wir haben ja oft hier über Ruben Vargas schon sinniert, haben uns gewundert, die Augen gerieben, wo ist eigentlich dieser Vargas hin? Du sprichst immer gern davon, der Nationalmannschafts-Vargas und der Augsburger Vargas, und es ist wirklich erstaunlich, wie sich der Ruben Vargas seit der Winterpause entwickelt hat, und ich stelle das durchaus in Zusammenhang mit seiner Entscheidung, sich bewusst für den FCA entschieden zu haben, beim FCA zu bleiben, diese Herausforderung anzunehmen und nicht zu Florenz zu gehen, obwohl sich die Vereine ja schon geeinigt hatten. Und genau so tritt er momentan auf. Also es ist wirklich genau so, wie man ihn sich immer gewünscht hat. Es hängt vielleicht auch mit der Position zusammen. Vielleicht hat man irgendwie jahrelang verkannt, dass er eigentlich doch eher so ein Zehner ist und keiner auch für den Flügel, weil man halt immer gesagt hat, der ist schnell, der ist technisch gut, der muss auf dem Flügel. Aber genau das andere beweist er jetzt, dass er in dieser zentralen Rolle viel besser zum Tragen kommt. Und jetzt hat er Gott sei Dank auch mal wieder einen Treffer erzielt. Man muss sich ja vorstellen, er hat den bislang letzten Treffer erzielt. Wann?
Puh. In der letzten Saison? Nein?
Na, nicht ganz. Erster Spieltag gegen Mönchengladbach.
Ja, klar, stimmt. Mhm. Ja.
Also deswegen, er hat jetzt schon wirklich eine lange Durststrecke hinter sich, die er auch in Darmstadt beenden konnte. Also dieses Spiel in Darmstadt, das hat den Stoff geliefert für ganz, ganz viele Geschichten.
Mhm. Ja, aber auch welche Pässe der spielen kann. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, weil er halt wirklich so vielfältige Qualitäten eigentlich hat, dass man meint, ja gut, wenn einer schnell ist und einen guten Schuss hat, der muss raus auf den Flügel. Aber gegen Darmstadt hast du auch gesehen, dass er eine gewisse Spielintelligenz natürlich wieder mal mitbringt, dass er die Pässe spielen kann, dieser Chipball auf
Jensen von dem 2-0.
Genau,
ja.
Richtig. Den habe ich gemeint. Das war richtig stark. Also es waren Spielzüge, um mit Günter Netzer zu sprechen. Ich wusste gar nicht, dass Augsburger Spieler dazu physiologisch in der Lage sind. Sehr stark, was da passiert ist.
Ja, und das zeigt sich halt doch einfach, welcher genialer Kniff es war, Jes Torup zum FCA zu lotsen. Da kann man Marinko Jurendić nicht genug dafür loben, denn man muss schon mal sehen, wie die Entwicklung in den vergangenen Wochen war, und vor allem mache ich es an den Spielern fest. Also wenn ich da an Uduka denke, an Jovileo, an Meier auch zuletzt, auch speziell an Tietz und Demirovic, die schon ein gewisses Niveau hatten, aber die sich auch einfach nochmal extrem weiterentwickelt haben, und dann mache ich das absolut an Jes Torup und an seiner unaufgeregten, ja vielleicht sogar teils väterlichen Art, mit der die jungen Spieler sehr gut zurechtkommen, fest. Also man muss schon sagen, die Entwicklung ist enorm, und Torup hat jetzt auch einen Punkteschnitt von 1,4. Wenn man das so runterrechnet, ist es, glaube ich, der 8. beste Trainer momentan in der Bundesliga. Also deswegen, man muss schon sagen, es läuft momentan vieles im Sinne des FC Augsburg. Man hatte zwar zwischenzeitlich eine Phase, wo die Leistung gepasst hat, aber die Ergebnisse nicht. Aber jetzt am Samstag hat man gesehen, da kann beides zusammenpassen. Und ich glaube, man kann sich schon auch auf die nächsten Spiele freuen, weil es wirklich spannend wird, wohin sich dieser FC Augsburg in den nächsten Wochen bewegt.
Ja, also Jens Torup hat ja bei seinem Start gesagt, das hatte Klinsmann-eske Züge so ein bisschen, was die auch schnell einholen kann. Ich kann das Beste aus jedem Spieler holen. Und selbiges tritt der Stand jetzt an, den Beweis zu erbringen, dass er wirklich sehr viele Spieler nach vorne gebracht hat.
Und bestes Beispiel ist für mich immer noch Fredrik Jensen. Also den hat man irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Der war permanent verletzt, auch auffällig. Plötzlich sind die Spieler nicht mehr verletzt. Ich hatte da zufälligerweise gestern das Vergnügen, im Zug neben einem Mannschaftsarzt des FC Augsburg zu sitzen, der auch nach Darmstadt gefahren ist, und habe den mal kurz gefragt, was ist da eigentlich los? Und der hat mir dann gesagt, ja, es ist einfach, ja, die Art, wie Jes Torup mit den Spielern umgeht, der weiß, wie er die einstellen muss, was die Spieler brauchen. Er hat einfach die Erfahrung und es scheint jetzt wirklich so gut zu funktionieren, dass die Spieler jetzt auch gar nicht mehr verletzt sind.
Ja, muss ja auch können, dass du weißt, wann gebe ich dem Spieler eine Pause. Er hat eine sehr klare Vorstellung der ersten Elf, aber ist auch bereit, da zu wechseln, wenn es notwendig ist.
Ja, auch klar, dass es natürlich jetzt nicht nur Spieler gibt, die zufrieden sind. Das hat man auch am Samstag gesehen. Dion Bellio, hochtalentierter Stürmer, der sich Hoffnungen gemacht hat, noch bis mit zur EM zu fahren, mit Kroatien. Aber er kommt halt momentan einfach nicht dran, weil Philipp Tietz und Ermedin Demirovic sowieso, weil die da im Angriff so super funktionieren. Jetzt kommt mit Ruben Vargas noch jemand dazu. Man könnte fast schon vom magischen Dreieck des FC Augsburg sprechen, ohne das irgendwie anmaßend zu meinen. Aber das ist es funktioniert einfach momentan sehr, sehr gut. Und entsprechend gibt es natürlich, wo es Gewinner gibt, auch Verlierer. Mhm.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich Philipp Tietz mal in Reichweite eines magischen Dreiecks gerückt sehe. Ja. Bei allen Toren Respekt für die Tore, aber naja, also viel magisch ist bei Philipp Tietz normalerweise nicht. Er arbeitet Fußball
und ja, das
ist
ja. Wobei, halt, ich muss dir kurz widersprechen. Ich denke jetzt an das Freiburg-Spiel, also wie er dieses Tor, das 1:1 durch Urukai, also war schon. Ja. Technisch anspruchsvoll und in Darmstadt auch das 6:0, es war nur das 6:0, klar, aber nach so einem langen Pass so anzunehmen und ihn dann so formvollendet ins lange Eck zu schießen, kann nicht jeder.
Nee, kann nicht jeder, das ist richtig. Jetzt würde ich an der Stelle aber eine Kategorie nach vorne ziehen, die sonst relativ weit hinten stattfindet, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal von Matzen. Du schreibst Geschichte.
Denn du schreibst Geschichte mit jedem Schritt, mit jedem Wort.
Denn nichts anderes als das ist passiert am Samstagnachmittag für den FC Augsburg. Wir haben diverse Rekorde, die wir abzuarbeiten haben. Nämlich zuvorderst mal endlich mal eine 0:0 von Damen. Finn Damen. Also endlich diese schwarze Phase mit immer einem Gegentor vorbei. Es wäre ja beinahe wieder soweit gewesen. Da kann er sich bei Arne Engels bedanken, dass doch noch das 1:5 gefallen wäre. Da hat Arne Engels den Ball nochmal von der Linie war es nicht, aber den Schuss, sagen wir, vom Torbereich weggefahren. Dann ist es der höchste Sieg aller Zeiten zusammen mit einem 6:0 gegen den VfB. Das war, glaube ich, das erste Spiel von Martin Schmitz, oder? Glaube ich.
Also der höchste Auswärtssieg ist es auf jeden Fall. Und es war genau ein 6:0 Heimsieg gegen VfB Stuttgart, gab es schon mal. Genau.
Fällt übrigens auf bei den höchsten Siegen, dass man gegen den VfB sehr gerne gewinnt als Augsburg. Also von den höchsten Siegen, das sind, glaube ich, drei Siege gegen den VfBler dabei. Also
das spricht jetzt, ich sag mal, in dieser Saison wird es jetzt, glaube ich, eher weniger der Fall sein. Das Hinspiel ging ja schon 0:3 aus. Weiß nicht, ob das
wahrscheinlich so
ein gutes Ende nehmen wird, das Rückspiel.
Also es gibt dieses 6:0 gegen den VfB. Dann war ein 4:0 dabei in der Saison 15-16. Und dann nochmal ein 2:4:1 in der Saison 13-14 und der Saison 21-22. Also der VfB liegt generell dem FCA, aber naja. Mal gucken, ob es diese Saison nochmal hoch wird. Dann haben wir natürlich den Torrekord von Ermedin Demirovic. Der gute Mann, der Einzige, der hat jetzt 14 Tore, hat damit Florian Niederlechner und den Kollegen Michael Gregal, genannt der Gregal, nicht das Gregal, wie wir immer wieder nicht müde werden zu betonen, abgelöst. Hat jetzt 14 Tore, 8 Vorlagen. Und das bedeutet ganz konkret 23 Scorerpunkte. Und wer ist besser als er in dieser Hinsicht? Nur einer?
Nur Harry Kane.
Wahnsinn, oder? Nur Harry Kane
hat
mehr Scorer als Demirovic, wenn du das vor der Saison gesagt hättest.
Ich würde mal sagen, das ist ein verschriftliches Bewerbungsformular, diese Scorerliste. Und ich glaube, das wird extrem schwer, Ermedin Demirovic beim FC Augsburg zu halten. Der spielt wirklich eine Saison außergewöhnlich. Auch ein Spieler, wo ich sage, den hat Jes Torup einfach nochmal ein Stück besser gemacht. Kommt ihm auch zugute, dass das Spielsystem jetzt einfach ein anderes ist, mit zwei Angreifern und einer Raute im Mittelfeld. Davon profitiert er auch. Also man muss schon sagen, Respekt. Wirklich, wir waren ja irgendwie alle so ein bisschen skeptisch. Ermedin Demirovic wurde vor Saisonbeginn zum Kapitän ernannt. Aber anscheinend wächst er an dieser Aufgabe und an dieser Rolle. Und es sind ja noch 10 Spiele. Also wenn er jetzt schon diesen Rekord eingestellt hat, dann traue ich dem locker zu, dass er die 20 knackt in dieser Saison.
Schon irre, ja. Also wenn man sich auch mal anguckt, wer hinter ihm steht, also alle anderen. Sergio Gerassi ist ja gleich auf, auch mit 23 Scorerpunkten, aber dann Luis Openda, Leroy Sané, Victor Boniface, gut, der hat seit einer gewissen Zeit nichts mehr gemacht, aber Dennis Undav, Niklas Füllkrug, also das sind ja wirklich die Creme de la Creme der Liga, logischerweise. Und die wären alle froh, wenn sie jemanden auch noch in den Reihen hätten, der solche Scorer wie Ermedin Demirovic veranstalten würde.
Und trotz seiner Tore muss man auch sagen, hat er viele Vorlagen. Also es ist nicht so, dass er ein Spieler wäre, der wirklich nur vorne wartet, bis der Ball ihm auf den Fuß fällt und den dann reinmacht, sondern er ist schon einer, der auch wirklich wahnsinnig viel für die Mannschaft arbeitet und auch viele Vorlagen liefert. Also deswegen nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Spieler über den Sommer hinaus beim FC Augsburg spielen wird.
Es sind übrigens 9 Vorlagen, nicht 8, wie ich fälschlicherweise gesagt habe. Also 14 Tore, 9 Vorlagen, gibt in der Summe 23 Scorerpunkte. Herr Kane steht bei 33. Ja, da gibt es wahrscheinlich jetzt keine ganz große Aufholjagd mehr, aber auch der Platz 2 wäre natürlich eine feine Sache. Und dann haben wir noch einen ganz speziellen Rekord, was für Feinschmecker, nämlich welchen Rekord haben wir noch? Also es ist kein Rekord, aber zum ersten Mal seit langer Zeit wieder, dass es so etwas gibt, nämlich 2.
Jetzt muss ich schauen, dass ich keinen Zahlenverdreher reinbringe. Es ist der zum zweiten Mal innerhalb einer Saison der 2. Sieg hintereinander. Mhm. Seit langer, langer Zeit.
Weiß man genau, was langer, langer Zeit bedeutet?
Ich glaube, 4 Jahre ist es ungefähr.
Ja. Ist natürlich auch aussagekräftig. Also diese mangelnde Konstanz, die du jahrelang hattest beim FCA, dass du es kaum geschafft hast, 2 Spiele in Folge zu gewinnen. Letzte Saison hat es mal geklappt. Aber diese Konstanz war halt nie konstant. Und jetzt hast du eine konstante Konstanz. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja,
und die Wirkung ist natürlich da. Also das ist ja, es bringt dir nichts, wenn du immer mal wieder irgendwie einen Sieg einstreust, sondern in dem Moment, wenn du mal 2, 3 Siege hintereinander einfährst, kannst du einfach extreme Sprünge in der Tabelle machen. Vor allem in dieser Saison, in der gerade so dieses Mittelfeld total kompakt zusammensteht, teilweise nur von einem Punkt getrennt. Also da kannst du dann mit 2, 3 Siegen wirklich mal Sprünge machen. Und das ist auch der Grund, warum der FC Augsburg sich jetzt momentan, ich behaupte auch mal bis zum Saisonende, doch dann eher nach oben orientieren kann, als nach unten orientieren muss. Der Abstiegskampf, ich glaube, aus dem kann man sich ja wirklich so in den nächsten Wochen ganz, ganz schnell verabschieden und dann richtet sich der Blick einfach nach oben.
Und zwar die Conference League. Also kommen wir jetzt dann zum nächsten Punkt, was jetzt der nächste Ziel sein muss. Also das mal vorausgeschickt. Ja, also es ist nur längst nicht alles gut beim FC Augsburg. Es ist nur längst nicht alles perfekt. Wir haben nach wie vor die Problematiken, die wir auch in den letzten Wochen angesprochen haben. Aber unterm Strich hat das Spiel mal gezeigt, in welche Richtung es idealerweise auch mal gehen kann, wenn die Spieler das abrufen, was sie können. Und vor allem war es halt einfach wichtig, gegen eine zugegebenermaßen an diesem Tag desolate Darmstadter Mannschaft, aber auch mal wirklich von Beginn an dieses Glück auch zu erzwingen, weil da sind wir wieder beim Punkt, beim Beginn unseres Gesprächs. Du musst, damit dieser Fehlpass gefährlich wird, musst du die einfach unter Druck setzen. Und das war in der Vergangenheit halt oft auch nicht so, sondern da bist du halt gegen Bochum oder gegen, naja, gegen Darmstadt oder wen auch immer ins Spiel so reingegangen, dass du gedacht hast, naja, hoffentlich kriegen wir heute keines und halten möglichst lang die Null. Und das, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Und diese mutige Herangehensweise von Beginn an hat sich dann ausgezahlt. Und ist natürlich.
Ja, und vor allem, was ich ja vorher schon gesagt habe, auswärts. Also es ist ja so, dass man das zu Hause natürlich schon irgendwie machen kann mit den Fans im Rücken. Da tut sich das alles, geht alles ein bisschen leichter von der Hand oder vom Fuß, besser gesagt. Aber auswärts dann sich so zu trauen, das ist dann doch für den FCA nicht unbedingt gewöhnlich. Mhm.
Noch ein Wort zu Darmstadt. Das war teilweise schon auch heartbreaking. Ich glaube, wie die Fans da reagiert haben, das war natürlich schon auch heftig, weil im Grunde haben die dann gewusst, okay, jetzt ist eigentlich relativ safe so ein Deckel drauf. Ich glaube, Frau Lieberknecht, die Frau vom Trainer, war auf der Tribüne, hat geweint, wie zu lesen war. Ja, wie hast du eigentlich die Stimmung in Darmstadt erlebt? Das sollten wir vielleicht auch noch behandeln.
Ja, also ich sag mal so, nach einer Viertelstunde, die Worte, die da fielen, so ein paar Meter weiter links und ein paar Meter weiter rechts von mir, die waren nicht alle jugendfrei. Das war jetzt nicht unbedingt alles so schön, glaube ich. Also es war schon so, dass der Unmut der Fans einfach extrem groß war, weil ich, wie gesagt, vor dem Spiel schon wahrgenommen habe, dass die Erwartung eigentlich die war, dass man Augsburg zu Hause schlägt, um nochmal an dem Strohhalm zu greifen. Aber entsprechend war dann schon die Enttäuschung extrem groß. Kam dann dazu, dass die Ultras in der Pause den Support eingestellt haben. Gab dann auch kleinere Langeleien auf den Tribünen, weil die anderen Fans, die um die Ultras herumstanden, das nicht so ganz cool fanden, dass man die Mannschaft gar nicht mehr unterstützt. Andererseits war man auch ziemlich sauer. Also es war so eine Gemengelage, die jetzt nicht unbedingt ganz toll war. Das Ganze gipfelte daran, dass dann am Ende des Spiels oder nach dem Spiel ein führender Ultra auf dem Platz stand und die Mannschaft und den Trainer zusammengefaltet hat. Wobei, wenn man so den Beteiligten dazugehört hat nach dem Spiel, war alles ganz okay. Es war halt so ein bisschen, eine ermutigende Rede, könnte man noch sagen.
Puh, wenn das eine ermutigende Rede war, okay, dann ja. Dann haben wir, glaube ich, eine ähnliche Schullaufbahn gehabt, die Darmstadt-Profis und ich. Ja, aber naja, ja, das ist natürlich für die auch bitter. Also ich glaube, niemand in Darmstadt hat vor der Saison zwingend damit gerechnet, dass man den Klassenerhalt schafft. Aber das ist schon eine ganz schön bittere und lange Durststrecke, die haben, weil die warten jetzt wirklich, der Sieg gegen den FCA war der letzte Sieg, die warten jetzt seit 17 Spielen auf einen Sieg. Und wenn man
7. Oktober, ja. 7. Oktober war der letzte Sieg. Mhm.
Und wie sich die Tabelle halt einfach ändern kann in diesen 17 Spielen. Seitdem ist beim FC Augsburg erst Torup gekommen. Das ging relativ klar nach oben. Und Darmstadt hat seitdem nicht mehr wirklich viel aufs Parkett gebracht. 13 Punkte nach 24 Spielen ist schon sehr wenig, richtig wenig. Und normalerweise geht das auch. Da müsste jetzt schon was ganz Großes passieren. Die Mannschaft hat ja bei allem Respekt die ganz große Qualität nicht. Ich glaube sogar, dass die eine schlechtere Mannschaft haben als die Aufstiegstruppe, weil zwei der besten Spieler, Tietz und Pfeiffer, ja zum Beispiel beim FCA spielen. Ja,
also wenn Sebastian Polter der große Hoffnungsträger ist, der in der Winterpause dann vom FC Schalke, der auch kriselt, geholt wird, dann sagt das, finde ich, schon einiges über die Qualität der Mannschaft aus.
Das ist natürlich auch bedingt dadurch, dass der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga mittlerweile so groß ist. Also wenn halt so eine Überraschungstruppe wie Darmstadt hochkommt, da ist eigentlich vor der Saison klar, da muss schon wirklich viel passieren, damit die eine Chance haben. Ich finde, Heidenheim ist ein Beispiel, wie man es machen kann. Das über Jahre wirklich gewachsene Strukturen waren, ein ganz ultrastabiles Umfeld, das es so bei Darmstadt auch nicht gab. Stichwort, die zwei besten Spieler gehen weg. Ja, das ist nicht ganz leicht, da hochzugehen. Also es gibt ja diese natürlichen Aufsteiger, so Vereine wie der HSV, wenn die mal wieder hochgehen, wo halt einfach dann im Umfeld dann auch Kohle da ist oder gewisse Unterstützung von Mäzenen. Ja, aber so eine Mannschaft wie Darmstadt, ja, die Zeiten sind, glaube ich, in der Bundesliga auch erstmal vorbei, dass du als Neuling große Chancen hast, da drin zu bleiben.
Wobei, man muss sagen, den Weg, den sie momentan gehen, das finde ich gar nicht so ganz verkehrt. Also natürlich ist es ein mutiger Ansatz, immer an Thorsten Lieberknecht festzuhalten. Aber wahrscheinlich denken sich die Verantwortlichen, wir wussten eh, dass es extrem schwer wird. Und was bringt uns jetzt ein Trainerwechsel? Stattdessen kann man dann in der zweiten Liga nochmal einen Neuanfang machen und hat dann einen Trainer, der da sich gut auskennt, der in der zweiten Liga schon Erfolg hatte mit der Mannschaft. Also finde ich, ist auch ein ganz, ganz lohnenswerter Ansatz. Allerdings muss man natürlich schon eine extrem harte Zeit dann in der ersten Liga gemeinsam durchstehen. Es sind ja immer noch 10 Spiele. Es ist schon auch hart, dann als Verein das einfach durchzustehen und dann mit dem Trainer in die zweite Liga zu gehen. Also ja.
Ja, vor allem, weil erste Liga ja eigentlich eine Belohnung sein sollte und kein Martyrium, von dem du hoffst, dass es bald vorbei ist. Ja. Ja. Aber auch das gehört vielleicht dazu, so einen Trainer zu halten. Das verdient ja dann auch wirklich alle Ehre, diesen Darmstädter Weg da weiterzugehen. Jetzt sprechen wir mal über den Mann des Spiels. Denn das wäre jetzt einfach, Demirovic zu nehmen. Über den haben wir gesprochen, warum es der sein könnte. Es könnte auch Ruben Vargas sein, den wir auch angesprochen haben, der seine endlich leider im letzten halben Jahr seines FCA-Daseins seine Position zu finden gehabt scheint. Wir nehmen aber wen?
Wir nehmen Philipp Tietz. Über den haben wir auch schon kurz gesprochen. Stimmt. Aber ich finde schon, dass es einfach ja sein Spiel war. Ist er eher wirklich so ein Gefühlsmensch, so ein sehr emotionaler Mensch, dem Familie auch ganz wichtig ist. Und er hat dann nach der Rückkehr zu seinem ehemaligen Club am Samstag auch erzählt, wie es für ihn war, als er da dann angekommen ist am Freitag mit der Mannschaft des FC Augsburg in Darmstadt, am Krankenhaus vorbeigefahren ist, wo seine Tochter zur Welt kam. Also das war alles doch wirklich sehr, sehr viel Emotion für ihn. Dann noch dieses Spiel, in dem er dann 2 Tore schießt. Man kann jetzt drüber streiten. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass Spieler nicht über Tore jubeln. Also ich finde, es hat ja Gründe, wenn sie für den einen Verein spielen, dann dürfen sie sich auch über Tore freuen. Also dazu muss man sagen, er hat sich halt einfach, hat er fast schon entschuldigend die Arme gehoben und die Hände gehoben nach seinen Toren. Also als müsste ihm das peinlich sein. Da kann man drüber streiten, aber ich finde, er war in dem Spiel schon auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor und in dieser ganzen, ja, in dieser Umgebung als ehemaliger Spieler, kannte ganz viele noch vom Verein, war das natürlich dann schon ein sehr, sehr besonderes Spiel für ihn.
Er hätte beinahe nach 5 Minuten das 2-0 auch machen können. Ja, da ging der Ball ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Aber,
ja, und da muss ich dir dann wiederum recht geben. Also er macht schon gute Sachen, aber da hat dann wiederum die Technik so ein bisschen gefehlt. Da hätten wir ihm gewünscht, dass er das macht, was er kann. Hört sich jetzt sehr böse an, aber es ist auch gar nicht so böse gemeint. Aber da wollte er dann mit dem Außenriss den Ball ins lange Eck schlänzen. Innenriss, kurzes Eck hätte es auch getan.
Ja. Außenriss ist ist die Weapon of Choice, wenn man halt Beckenbauer heißt. Ja, aber nein, Philipp
oder Hummels,
genau. Philipp Tietz, wichtiger Spieler für den FCA, auch wenn ich ihn immer mal wieder kritisch sehe und der Meinung bin, dass Dion Bellio eigentlich der Spieler ist, dessen Potenzial größer ist als das von Philipp Tietz. Aber das gehört auch dazu. Jes Torup hat sich zu dieser Mannschaft entschieden und die ergänzen sich gut. Philipp Tietz sehr laufstark, legt viele Bälle ab. Und war jetzt gegen Darmstadt auch einer von mehreren entscheidenden Spielern.
Ja, und Tietz kann auch sehr gut mit Demirovic. Also die zwei verstehen sich wirklich, wirklich blendend, machen auch reichlich Späße auf dem Trainingsplatz. Also deswegen, das passt momentan einfach perfekt. Und ich glaube, deswegen hält Torup auch an Tietz fest, weil er halt einfach ein Spieler ist, der gut tut, der in der Kabine gut tut. Ganz anders als Bellio, der momentan einfach sehr, sehr in sich gekehrt wirkt. Mhm.
Ja, und Philipp Tietz wurde ja vor der Saison teilweise auch befragt, was dieser Schritt eigentlich soll. Ich glaube, das war sogar wörtlich die Frage im Kicker-Sonderheft vor der Saison, warum er von Darmstadt 98 zum FC Augsburg gegangen ist, nach dem Motto, wo ist denn da die große Verbesserung? Und da hat er dann schon argumentiert, naja, das eine ist ein Aufsteiger und das andere ist eine Mannschaft, die jetzt 13 Jahre Bundesliga voll hat. Also und davon scheint er sich nicht nur aufgrund dieses Spiels, aber allgemein bestätigt zu sehen. Und auch ein FC Augsburg ist da offenbar ein ganz guter Griff gelungen. Jetzt gucken wir nur kurz auf die Tabelle. Da haben wir ja schon gesprochen drüber. Es ist eine sehr enge Geschichte. Es ist etwas, wo du mit wenigen Siegen nacheinander große Sprünge machen kannst. Und wir müssen noch erklären, warum es so wichtig ist, wenn man denn tatsächlich nach oben schielen sollte, dass Leverkusen den Pokal gewinnt. Warum ist der FCA-Fan jetzt gewissermaßen auch Leverkusen-Fan?
Ungeachtet dessen, weil er sich wahrscheinlich mehr über eine Leverkusener Meisterschaft freut als über eine Bayern-Meisterschaft nach den vielen Jahren der FCA-Fan. Aber der nette Nebeneffekt wäre, wenn Leverkusen den Pokal gewinnt, dass der FCA, oder was heißt der FCA, aber dass der Tabellensiebte, auf diesem Platz Spechte, glaube ich, die halbe Liga momentan, dass der dann in der Conference League teilnehmen dürfte. Und nach den Entwicklungen der vergangenen Tage kann man durchaus dem FC Augsburg da zutrauen, dass er da noch ein bisschen hinschmeckt. Mhm.
Also derzeit ist es ein Punkt. Also wir reden jetzt vor dem Spiel Hoffenheim gegen Bremen, muss man der Vollständigkeit halber sagen. Die beide, also das 7. Spiel gegen den 8. Aber Stand jetzt zum Beispiel am Sonntag wäre es ein Punkt, den du hast. Der wird nicht dabei bleiben, weil.
Oder vier kann genau, auch sein. Oder zwei. Aber es ist
auf alle Fälle in Schlagdistanz, das Ganze. Also, genau. Die Conference League ist in gewisser Weise schon der Kick damit meine ich nicht Kick mit K-I-C-K, sondern der Kick analog zu dem Discounter unter den Europapokalwettbewerben, also schon eher so der Dacia unter den...
Die Champions League des kleinen Mannes oder sowas.
Ja, okay.
Oder?
Der Dacia unter den Champions League. So, aber es ist ein europäischer Wettbewerb und da spielen auch welche mit. Am Ende noch Mannschaften, die man kennt. Und diese war zum Beispiel Eintracht Frankfurt dabei. So schlecht fanden die das auch nicht. Und außerdem Europapokal ist Europapokal von dieser Hinsicht her. Ja, Platz 7 wäre das Ziel. Man muss darauf hoffen, dass Leverkusen, wie gesagt, Pokal gewinnt. Gladbach könnte das ja auch noch machen. Das wäre schlecht für etwaige Conference League-Pläne, weil dann hat einfach Gladbach diesen Europacup-Platz. das ist dann die Euroleague und Platz 6 bleibt Conference League. Aber das ist möglich. Das ist von
Aber es ist doch schön, dass wir uns jetzt mit solchen Themen mal wieder auseinandersetzen dürfen. Das, das waren wir ja gar nicht mehr gewohnt. Normalerweise haben wir hier nur immer Abstiegskampf. Ja,
und dass ich die Conference League überhaupt mal als lebenswert und interessant empfinde, das finde ich persönlich für mich auch interessant, weil die war mir immer super wurscht. Und ich dachte eigentlich immer, bei so einer Saison, wo du halt 10. oder 9. mal wärst, das gab's ja irgendwie selten, dann wird's halt sehr schnell irgendwie dann doch ein bisschen boring. Aber jetzt ist das die Conference League der Spice der Restsaison. Das ist schon auch gut.
Ja, und ich glaube, wir können uns wirklich auf die nächsten Spiele freuen, weil es eine sehr spannende Angelegenheit wird. Also du hast ja dann wirklich jetzt mit Heidenheim, mit Wolfsburg, mit Köln. Gut, dann hast du das Spiel Hoffenheim. Hoffenheim ist ja dann auch in Schlagdistanz eigentlich. Mhm. Und danach noch Union Berlin. Also das sind jetzt wirklich permanent Spiele genau gegen diese Mannschaften aus diesem breiten Tabellenmittelfeld. Da kann sich einiges entwickeln. Man kann aber auch einfach den Anschluss verlieren, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also deswegen, es wird jetzt eine ganz spannende Angelegenheit, wo wir uns doch eigentlich dachten, es wird relativ langweilig, wenn man sich da verabschiedet hat. Aber stattdessen wird es jetzt nochmal richtig, richtig interessant.
Und vor allem der Spielplan zahlt darauf ein, so sagt man das, glaube ich. Im April gibt es zwei Spiele. Ende März und Anfang April, die Spiele sind jetzt terminiert bis Spieltag 30. Also und Spieltage 27 bis 30 sind, was die Ansetzung angeht, hier solid gold für den FC Augsburg, denn man spielt zweimal am Sonntag. Das ist deswegen gut, weil ES Torup bislang alle Sonntagsspiele mit dem FC Augsburg gewonnen hat. Und man spielt zweimal am Freitag. Das ist deswegen wiederum gut, weil von den letzten 7 Freitagsspielen 6 gewonnen wurden. Nur das letzte, da gab es ein 1:1 gegen den VfB, wenn ich mich richtig erinnere. Also das sind Flutlicht und Abend- und Sonntagsspiele.
Ich bin beeindruckt, Flo, was du wieder alles hier.
Alles schon unter der Woche natürlich in Printform abgesondert, aber das verkaufe ich hier als ganz billig neue Information natürlich und hoffe auf billigen Applaus. Aber das sind natürlich gute Termine für den FC Augsburg und das sind ja auch Gegner, gegen die der FCA unter Jes Torup, also jetzt spielen wir gegen Torup zum zweiten Mal gegen alle Teams, wo man auch in der Hinrunde einfach gut performt hat. Und da könnte wirklich, wirklich viel drin sein. Das kann man sich schon mal vor Augen halten. Und Torup macht ja jetzt kein ganz großes Geheimnis daraus, dass er sowas natürlich lieber hatte. Wäre ja auch komisch als Sportsmann, der ist, dass er sagt, reicht dann. Aber er hat ja vor dem Spiel auch gesagt, jetzt geht's drum, Leute, wo wollen wir hin? Wollen wir im Endeffekt halt weiter da unten rumkrebsen oder wollen wir vielleicht nochmal eine Überraschung schaffen? Und die scheint jetzt möglich zu sein. Mit einem Demirovic, der scored, sodass alle bis auf Harry Kane sagen, hätte ich auch gerne diese Werte. Und mit einem Finn Dahmen, der sich vielleicht auch gegen Darmstadt ein bisschen stabilisiert hat mit seiner Abwehr zusammen.
Ja, wobei, ich will es nicht schmälern, aber es war natürlich schon nochmal, es war schon nicht ganz so schwer, an diesem Nachmittag ohne Gegentor zu bleiben.
Wobei, ohne Arne Engels wäre es trotzdem beim 1:5 dann irgendwann gekommen, ja.
Ja, da ist Felix Udokai unglücklich ausgerutscht und dann Arne Engels, Gott sei Dank da.
Hat Felix Udogar kurz mal gedacht, er spielt für Darmstadt und macht so einen ähnlichen Move. So, das war nicht so. Wir blicken zurück auf eines der überraschendsten Spiele der letzten Jahre des FC Augsburg, der beeindruckendsten Spiele auch. Und wir gucken auf nächste Woche. Da geht's gegen unsere Freunde, sage ich fast, aus Heidenheim. Sehr sympathischer Verein.
Deine speziellen Freunde. Ja, du hast ja wirklich viel mit den Heidenheimern zu tun.
Aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist ein Verein, da gehst du hin und da merkst du wirklich von der Geschäftsstelle bis über den Typen, der den VIP-Raum da Patrouille hält, vom Pressesprecher über den Geschäftsführer, dass die da alle mit Feuereifer dabei sind. Und es erinnert schon so ein bisschen an die Anfangszeiten auch vom FCA, wo es auch so eine kleine Gruppe war, die sich da hochgearbeitet hat. Es ist immer noch jeder, der dabei ist, das möchte ich keinem abstreiten, mit Herzblut dabei, aber diese Heidenheim-Geschichte, das ist so, das erinnert mich an den FCA vor 10 Jahren ungefähr. Und deswegen sind das auch Leute, die, oder so ein Verein, der tatsächlich eine Katakombe meines Herzens für sich beansprucht hat. Ja, da brennt,
ja, das ist doch schön.
Genau, da brennt auch eine kleine Kerze für den ersten FC Heidenheim. Gut, aber gegen die geht's. Am Samstag um 15.30 Uhr, dann auswärts gegen Wolfsburg, zu Hause gegen Köln, in Hoffenheim gegen Union, auswärts in Frankfurt. Da kann man was machen, da geht was. Ob so ist, werden wir wissen. Ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Mitsprechen, fürs Mitdiskutieren.
Danke auch.
Fürs Mitsprechen.
Hatte ich eine Wahl? Nein, natürlich nicht.
Nee, leider nicht. Aber vielen Dank trotzdem. Vielen Dank an alle fürs Mithören. Vielen Dank an alle fürs Weitersagen, Bewerten und Abonnieren. So ihr das nicht getan hat, tut das jetzt. Und wir hören uns in einer Woche. Vielen Dank. Ciao.
Das war die Viererkette, der FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen.